Tiere der Bibel, die Fische. Fische werden nicht sehr häufig in der Bibel erwähnt. Es gibt im Hebräischen zwei leicht unterschiedliche Wörter, die ungefähr insgesamt 30 Mal vorkommen. Dann haben wir auch ein Wort im Neuen Testament. Das kommt vielleicht nochmal so 24, 25 Mal vor, sodass wir also insgesamt vielleicht so 60 Vorkommen haben in der Bibel, wo es um Fische geht. Und wer sich das genau anguckt, der stellt fest, dass wir überhaupt keine verschiedenen Fischarten genannt bekommen. Es gibt zwar einen extra Ausdruck, aber nur im Johannesevangelium für den gebratenen Fisch, aber da wird uns auch nicht genau gesagt, um was für einen Fisch es sich da handelt. Häufig lesen wir etwas von den Fischen des Meeres. Aber wenn dieser Ausdruck benutzt wird, dann wird er oft stellvertretend für alle Lebewesen des Wassers verwendet. Das heißt, dieser Ausdruck Fische des Meeres bezeichnet dann eben wirklich jedes Tier, das im Wasser lebt. Zum Beispiel in 1. Mose 1 in der Schöpfungswoche, da sehen wir das. In Vers 26, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild nach unserem Gleichnis und sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde. Und auch Vers 28, und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels. Da glaube ich nicht nur, dass es da jetzt um besondere Fische geht, sondern dann geht es mehr oder weniger um alle Lebewesen, die sich im Wasser befinden. Deswegen ist auch die Rede von den Vögeln des Himmels. Und da ist wahrscheinlich auch mit gemeint, mit sämtlichen Tieren, die fliegen können. Und dazu können dann auch Insekten zählen. Eins ist auch klar, dass Gott die Fische am fünften Schöpfungstag gemacht hat, wo er nämlich die Wasser- und die Lufttiere machte. Wir sehen dort etwas in 1. Mose 1, Vers 21. Und Gott schuf die großen Seeungeheuer, das heißt wörtlicher die langgestreckten, und jedes sich regende lebendige Wesen, wovon die Wasser wimmeln nach ihrer Art, und alle geflügelten Vögel nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und das zeigt uns eben, dass an diesem fünften Tag sämtliche Tiere gemacht wurden, die im Wasser lebten. Und auch hier wird nicht unterschieden zwischen Fischen und Krabben und Quallen und was es alles gibt, sondern hier heißt es einfach eben nur, jedes sich regende, lebendige Wesen, wovon die Wasser wimmeln nach ihrer Art. Also es ist völlig klar, dass diese Tiere am fünften Schöpfungstag entstanden sind und die Bibel lässt auch keinen Raum für Evolution zu. Und ich werde in diesem oder in dem folgenden Video über dieses Thema auf diesem Punkt noch einmal eingehen. In der Bibel sind auch sicherlich nicht nur Meeresfische gemeint, sondern in Israel gab es natürlich auch Süßwasserfische, zum Beispiel im Hulesee oder auch in den Flussläufen Israels, zum Beispiel im Jordan. Und deswegen war ja auch der See Genezareth sehr fischreich. Das heißt, es gibt also Süßwasser- und Salzwasserfische. Und auch da macht die Bibel interessanterweise keine Unterscheidung. Konkrete Fischarten werden in der Bibel überhaupt nicht benannt. Ich wüsste nicht eine einzige Stelle, wo uns eine besondere Fischart genannt wird. Bei den Vögeln ist das ja anders. Haben wir zum Beispiel den Adler, der erwähnt wird, und auch andere Vögel, die genannt werden. Der Strauß wird zum Beispiel genannt und andere Vögel. Und auch bei den Tieren an Land haben wir verschiedene Tierarten, Tierfamilien, die bezeichnet werden. Aber hier ist das nicht so bei den Fischen. Hier gibt es nur einen einzigen Unterschied und das ist zwischen rein und unrein. Es wird unterschieden zwischen reinen und unreinen Meeresbewohnern. Das heißt, die Unterscheidung ist nicht nach ihrer Art, die Unterschiede sind auch nicht nach ihrer Lebensweise, auch nicht nach dem Milieu, wo sie sich drin befinden, ob Salz oder Süßwasser, sondern sie werden nach dem mosaischen Gesetz unterteilt, nämlich in Tiere, die rein und Tiere, die unrein sind. Und das finden wir zum Beispiel in 3. Mose 11. Da wird uns das Kennzeichen gegeben, welche Fische rein und welche Fische unrein sind. 3. Mose 11, ab Vers 9. Dies dürft ihr essen von allem, was im Wasser ist, alles, was Flossen und Schuppen hat im Wasser, in den Meeren und in den Flüssen, das dürft ihr essen. Aber alles, was keine Flossen und Schuppen hat, in den Meeren und in den Flüssen, von allem Gewimmel des Wassers und von jedem lebendigen Wesen, das im Wasser ist, sie sollen euch ein Greuel sein. Also auch hier wird nicht unterschieden zwischen Salz- und Süßwasser. Es wird gezeigt, dass es da unterschiedliche Lebewesen drin gibt, angepasst an den unterschiedlichen Lebensraum, aber unterteilt wird eben rein und unrein. Also Fische mit Flossen und Schuppen, die galten als rein und durften verzehrt werden. Fische ohne Flossen und ohne Schuppen, dazu gehören zum Beispiel die Aale, die Tintenfische, dazu gehören auch Schalentiere, allerdings auch der Wels. Der Wels hat keine Schuppen, er hat im Endeffekt eine sehr schleimige Haut, die ihm hilft, dass Parasiten abgehalten werden können und dass er sich nicht so schnell verletzt. Die werden als unrein eingestuft und die waren von dem Verzehr ausgeschlossen. Warum macht Gott das überhaupt? Nun, hier geht es natürlich um eine äußerliche Reinheit. Es geht um das, was sie essen durften und was sie nicht essen durften. Und diese Speisegesetze oder Reinheitsgesetze hatten natürlich eine wichtige Bedeutung für das Volk. Auf der einen Seite konnte dadurch ihr Gehorsam geprüft werden, ob sie sich an diese Gebote Gottes hielten. Vielleicht verstanden sie sie nicht. Mir ist auch nicht immer ganz klar, warum ein Tier rein ist, ein anderes Tier unrein ist. Gott hat das so beschlossen. Gott hat das im Gesetz bestimmt, ob bestimmte Dinge rein waren oder nicht. Es geht also um die Sicht Gottes. Es geht nicht um meine Sicht. Gott hat seine Gedanken darüber, was Sünde ist. Und danach muss ich mich richten. Ich kann nicht sagen, Gott, ich sehe das anders. Natürlich kann ich das sagen und ich kann auch leider anders leben. Ich kann sündigen. Aber Gott sagt, das sind meine Maßstäbe und das ist das, wie ich die ganze Sache sehe. Und danach wird die Sache eben auch beurteilt und nicht nach dem, wie ich das sehe. Also Gott bestimmte im Gesetz, ob bestimmte Dinge rein waren oder nicht. Aber Gott machte das interessanterweise nicht erst im Gesetz, sondern als es noch kein Gesetz gab in 1. Mose 7, da lesen wir schon etwas davon. Da heißt es nämlich, von allem reinen Vieh sollst du 7 und 7 zu dir nehmen, ein männliches und sein Weibchen, und von dem Vieh, das nicht rein ist, 2, ein Männchen und sein Weibchen. Und da geht es um die Tiere, die in die Arche gehen sollten. Woher Noah hier wusste, welche Tiere rein und welche Tiere unrein waren, ich weiß es nicht. Oder sagen wir so, ich kann es mir denken, aber es steht in der Bibel nicht, wieso es so ist. Aber ich denke, dass Gott es ihm gezeigt hat. Oder dass Gott mit Noah darüber gesprochen hatte. Noah hat ja viel mehr von Gott erfahren, wie die Arche aussehen musste und wie die Arche gebaut werden sollte und welche Vorkehrungen alles getroffen werden mussten, als uns hier im Wort Gottes niedergeschrieben ist. Und so kannte er sicher die Gedanken Gottes über die reinen und die unreinen Tiere. Und danach richtete er sich. Und das war sicher das Kennzeichen von Noah, sein Gehorsam Gott gegenüber. Das heißt, schon in 1. Mose 7 wird von reinem Tier gesprochen. Doch die genaue Definition haben wir erst in 3. Mose 11 oder auch später in anderen Kapiteln. Aber das Neue Testament zeigt uns, dass es natürlich hier nicht nur um eine äußere Sache geht, sondern das Neue Testament zeigt uns, dass es etwas viel Wichtigeres gibt und das ist die geistliche Bedeutung solcher Stellen. Ja, das Alte Testament ist ja nicht deswegen geschrieben worden, damit wir uns heute noch an die Reinheitsgebote halten. Es ist auch nicht nur für das Volk Israel geschrieben, denn der Apostel Paulus macht völlig klar, dass dieses Gesetz für uns geschrieben. Das Alte Testament ist für uns geschrieben. 1. Mose 9, bei dieser interessanten Frage, die gestellt wird. Denn in dem Gesetz Mose steht geschrieben, Vers 9, du sollst dem Ochsen, der drischt, nicht das Maul verbinden. Ist Gott etwa um die Ochsen besorgt? Oder spricht er nicht durchaus unseretwegen? Und sofort kommt die Antwort, denn es ist unseretwegen geschrieben, dass der Pflügende auf Hoffnung pflügen, der Dreschende auf Hoffnung dreschen soll und so weiter. Das heißt, das Alte Testament ist schon für uns geschrieben, aber natürlich nicht, dass wir es buchstäblich ausleben. Wir schlachten auch heute kein Brandopfer mehr, aber wir bringen ein geistliches Brandopfer. Und wir brauchen uns in der Zeit der Gnade nicht nach den Reinheitsgeboten zu halten, was das Essen von Lebewesen anbetrifft. Es geht darum, dass das Ganze eine geistliche Bedeutung hat, dass wir ein Leben führen, das dadurch gekennzeichnet ist. Und diese übertragene Bedeutung, die war auch den Gläubigen im Alten Testament bewusst. Ich kann mal eine Stelle anführen aus dem Buch Hiob. Da heißt es in Kapitel 15, Vers 14, was ist der Mensch, dass er rein sein sollte? Und der von einer Frau Geborene, dass er gerecht wäre. Siehe, auf seine Heiligen vertraut er nicht, und die Himmel sind nicht rein in seinen Augen. Wie viel weniger der abscheuliche und verderbte, der Mann, der Unrecht trinkt, wie Wasser. Das heißt, der sich Sünden anhäuft, und ihr wird die Reinheit und die Unreinheit schon in diesem ältesten Buch der Bibel auch an anderen Stellen mit Sünde in Verbindung gebracht. Das heißt, es geht also bei diesen Reinheitsgeboten im übertragenen Sinn um eine geistliche Reinheit als das Ergebnis der Vergebung der Sünden und als ein Kennzeichen der Heiligkeit. Das Neue Testament unterscheidet allerdings zwei Dinge. Das eine ist die grundsätzliche Reinigung. Ich könnte jetzt sagen, um bei dem Wort rein zu bleiben, die grundsätzliche Reinheit durch den Glauben an das Erlösungswerk Jesu Christi. Etwas, was ein für alle Mal geschehen ist. Wenn wir einmal in diesem Punkt rein sind, dann sind wir für ewig rein in diesem Punkt. Wir können nie mehr verloren gehen. Aber dann gibt es eine zweite Seite, und das ist die praktische Reinigung im täglichen Glaubensleben. Ja, das erste finden wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 15, Vers 9. Vielleicht führe ich doch noch mal ein, zwei Stellen an, und dann werde ich im nächsten Video auf die Seite der Evolution zu sprechen kommen, wie sie denkt, wie der Fisch sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt hat. Und ich werde drei ganz seltsame Fische vorstellen. Und vielleicht eines der größten Wunder in der Bibel, nein, nicht eines der größten Wunder, aber ein Wunder, das in der Bibel beschrieben steht, das mit einem Fisch in Verbindung steht. Apostelgeschichte 15, Vers 9, er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, indem er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Das ist hier diese grundsätzliche Reinigung durch das Glauben an das Erlösungswerk Christi. Aber dann zum Beispiel im Jakobusbrief, da heißt es in Jakobus 4, meine Vers 8, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Das erste, säubert die Hände, ihr Sünder, bezieht sich auf Ungläubige. Aber reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen, ich denke, das bezieht sich schon auf die praktische Reinigung in unserem täglichen Glaubensleben, was wir eben immer wieder umsetzen müssen. Also die Tatsache, dass nach dem Gesetz auch der Kontakt mit unreinigen Dingen verunreinigend wirkte. Das finden wir interessanterweise im Alten Testament an einigen Stellen. Zum Beispiel jemand, der eine Leiche anfasste, der war auch unrein. Die Leiche an sich war schon unrein. Sie spricht von Tod. Sie ist auch tot. Und wer sie anrührte, war auch unrein. Das heißt also, Kontakt mit unreinen Dingen verunreinigt tatsächlich. Und das versinnbildlicht natürlich den neutestamentlichen Grundsatz, dass ein Gläubiger durch Gemeinschaft mit Personen oder mit Handlungen, die nicht der Heiligkeit Gottes entsprechen, in einer gewissen Weise schuldig wird. Und mit solchen Menschen, auch wenn es Gläubige sind, können wir keine direkte Gemeinschaft haben. Und wenn sie zur Unehre des Herrn leben, ganz bewusst, dann müssen wir uns auch von solchen trennen. Nur wenn wir das tun, dann sind wir wirklich praktisch rein und dann leben wir ein Leben zur Ehre unseres Herrn. Das heißt, im Neuen Testament wird also gut unterschieden zwischen dieser grundsätzlichen Reinigung, etwas, was jeder erfährt, wenn er mit seiner Sündenschuld zu Gott gekommen ist, und zwischen der Reinigung, die im Endeffekt diese praktische Reinigung, die sich auf unser tägliches Glaubensleben bezieht. In der Bibel bekommen wir dann sogar noch Informationen darüber, wie damals Fische gefangen wurden. Und wenn man sich die unterschiedlichen Stellen anguckt, dann sieht man, der Fischfang erfolgte sowohl vom Ufer als auch vom Boot aus. Und es wurden unterschiedliche Fangmethoden benutzt. Zum Beispiel Netze und Angeln. Wir finden sowas in Jesaja 19. Wir finden Harpunen, zum Beispiel im Propheten Amos in Kapitel 4, Vers 2, auch in Hiob 40, Vers 31. Es gibt auch einige Bibeln, die haben dort als Übersetzung Fischerhaken, aber vom Prinzip her sind es mehr oder weniger Harpunen, wenn sie natürlich noch nicht das gleiche Aussehen haben wie heutzutage. Außerdem werden uns Tätigkeiten in der Bibel beschrieben, die mit dem Fischfang in Verbindung standen. Zum Beispiel das Auswerfen der Netze in Hesekiel 32. Wir finden das auch in der interessanten Prophezeiung über Tyrus, wo es noch heißt, dass die Netze dort, wo mal Tyrus war, zum Trocknen ausgelegt werden. Wir finden das Reinigen der Netze, zum Beispiel in Lukas 5, Vers 2. Wir finden auch das Ausbessern der Netze in Matthäus 4 nach einem Fang. Also die Bibel beschreibt uns doch einiges, was im Endeffekt mit diesem Fischfang und mit diesen Fischen in Verbindung steht. Nun, das zweite große Thema, auf das ich eingehen möchte, das würde ich dann in einem zweiten Video zeigen, wo es dann um die Frage geht, wie ich das schon sagte, ob diese Tiere durch Zufall entstanden sein können. Was zeigt uns der Fossilbefund? Und ich möchte kurz drei ganz seltsame Fische vorstellen. Und es gibt noch viele mehr, die man vorstellen könnte. Aber solche, die auch tatsächlich außerhalb des Wassers eine gewisse Zeit überleben können. Und natürlich diese wunderbare Geschichte mit diesem großen Fisch, der Jona verschlungen hatte, was eine gewaltige prophetische Schau auf den Herrn Jesus ist. Jetzt in diesem ersten Teil haben wir jedenfalls gesehen, dass Gott eine ganz interessante Unterteilung macht, ausschließlich in rein und unrein, dass wir keine weiteren Unterscheidungen finden. Und das zeigt uns eben auch, dass unser Leben eigentlich entweder nur darin bestehen kann, dass wir versuchen, ein Leben so zu leben, dass es zur Ehre Gottes ist. Es würde von der Reinheit sprechen. Oder dass wir ein Leben leben, das eben nicht zur Ehre Gottes ist. Und das würde von der Unreinheit sprechen. Es gibt nichts, was dazwischen ist. Es gab keinen Fisch, der zur Hälfte rein und zur Hälfte unrein war. Es gibt nur ein Entweder-Oder. Und so gibt es nur ein Entweder-Oder in deinem und in meinem Leben.